Wer die Offenbarung liest, stößt ständig auf majestätische Bilder, Thron, Blitz, Donner, Siegel, Trompeten, Schalen. Hinter all diesen Bildern steht jedoch eine zentrale Frage: Wer ist der Gott, der all dies lenkt, und wie begegnet er uns heute? Das letzte Buch der Bibel fasst die gesamte Offenbarung Gottes zusammen und zeichnet ein besonders dichtes Bild des dreieinen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Geistes, das nicht nur theologisch tief, sondern auch für den Alltag der Glaubenden tröstlich und wegweisend ist. Der allmächtige Vater, Anfang, Ende und Quelle von allem. Die Offenbarung öffnet den Blick auf Gott als den Allmächtigen, den Herrn über alles Sichtbare und Unsichtbare. Wenn es in Offenbarung Kapitel 1 Vers 8 heißt, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige, wird Gott nicht nur als unendliche Macht vorgestellt, sondern als derjenige, der Anfang und Ende in einer Hand hält. Das erste Wort Ich Bin erinnert an den Namen, den er in 2. Mose vorstellt, und verbindet sich hier mit Alpha und Omega. Am einen Ende steht 1. Mose, Gott ruft durch sein Wort die Schöpfung ins Dasein, am anderen Ende steht die Offenbarung, derselbe Gott vollendet, was er begonnen hat, und führt seinen ewigen Vorsatz zur Reife. Zwischen diesen beiden Polen verläuft die Geschichte nicht als offene, ungesicherte Entwicklung, sondern als Weg, den ein persönlicher, treuer Gott trägt. In Offenbarung 1:8 heißt es, dass der Herr, Gott, das Alpha und das Omega ist. Der ewige und allmächtige Gott ist das Alpha, der Anfang zur Hervorbringung, und das Omega, das Ende zur Vollendung seines ewigen Vorsatzes. Im Buch 1. Mose war er das Alpha, und jetzt, im Buch Offenbarung, ist er das Omega. Alles, was er hervorgebracht hat, wird er auch vollenden. Dass er, der ist und der war und der kommt, genannt wird, zeigt mehr als bloße Unvergänglichkeit. Der Vater entzieht sich nicht der Zeit, sondern durchschreitet sie, ohne sich zu ändern. Sein Ich Bin umfasst gestern, heute und morgen, ohne Bruch, ohne Ermüdung, ohne Verlust an Liebe. Er ist der Anfang als Quelle allen Lebens, und er ist das Ende als Ziel und Vollender. Was er ins Sein gerufen hat, lässt er nicht fallen. Wenn Offenbarung Kapitel 19 Vers 6 von der Stimme der großen Volksmenge berichtet, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten, dann ist das nicht der Moment, in dem Gott zum ersten Malachi her wäre, sondern der Moment, in dem offenbar wird, was er immer schon ist. Die unsichtbare Herrschaft, die bisher im Glauben erkannt wird, tritt ans Licht. Aus dieser Sicht wird deutlich, was es heißt, dass er als Vater die Quelle ist. Gnade und Friede kommen in die Gemeinden von dem, der ist und der war und der kommt. Seine Allmacht bleibt nicht auf kosmische Dimensionen beschränkt, sie drückt sich im Strom seiner Zuwendung aus. Gnade bedeutet, Gott neigt sich zu dem, der sich selbst nicht halten kann. Friede bedeutet, Gott schafft Raum, in dem nichts und niemand mehr das letzte Wort gegen seine Zusagen erheben darf. Der allmächtige Vater ist nicht der ferne Souverän einer abstrakten Weltordnung, sondern der Ursprung jeder echten Ermutigung, jedes Neuaufbruchs, jeder Heilung, die aus seiner Treue entspringt. Wo dieser Gott als Alpha und Omega erkannt wird, verändert sich auch der Blick auf die eigene Lebensgeschichte. Viele Erfahrungen wirken bruchstückhaft, widersprüchlich, manche schmerzhaft offen. Die Offenbarung stellt diesen Erfahrungen einen Gott gegenüber, der nichts von dem, was er in seinem Licht begonnen hat, liegen lässt. Er ist Anfang und Ende seiner Wege mit der Welt und Anfang und Ende seiner Wege mit einem Menschen. Deshalb darf mitten in Unfertigem, in Fragen und in Dunkelheiten der tiefe Trost wachsen, die Hand, die mich ins Dasein gerufen hat, ist dieselbe Hand, die mich an das Ziel seines Herzens bringt. In dieser Zusage liegt stille Kraft, den Weg weiterzugehen, auch wenn nicht alles verstanden ist, getragen von dem, der war, der ist und der kommt. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Johannes an die 7 Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Der Vater als Allmächtiger, als Anfang und Ende, lädt dazu ein, Unsicherheiten, Brüche und unerfüllte Erwartungen nicht als letzte Wirklichkeit zu deuten. Seine Selbstvorstellung als Alpha und Omega bedeutet, kein Beginn in ihm ist vergeblich, kein Schritt im Glauben bleibt unbemerkt. Keine Träne geht in seinem ewigen Vorsatz verloren. Aus dieser Gewissheit kann ein stilles Vertrauen wachsen, das nicht in erster Linie von sichtbaren Ergebnissen lebt, sondern von dem, der verlässlich ankommt. Wer sich innerlich daran hält, dass der eigene Weg in Gott begonnen hat und in Gott enden wird, findet mitten in wechselnden Umständen einen ruhigen Mittelpunkt und entdeckt nach und nach, wie die Geschichte, die Gott schreibt, tiefer und weiter ist als alles, was sich aus eigener Kraft hätte planen lassen. Der siebenfache Geist, Gottes intensives Wirken in einer dunklen Zeit. Auffällig in der Offenbarung ist die Reihenfolge, in der die Dreieinigkeit genannt wird, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus. Der Geist steht zwischen Vater und Sohn, als lebendige Mitte des göttlichen Handelns. Wenn von den sieben Geistern die Rede ist, meint dies nicht eine Teilung des Geistes, sondern den einen Heiligen Geist in siebenfach gesteigerter Wirksamkeit. Sieben ist in der Schrift die Zahl der Vollendung, der Geist Gottes tritt in der Offenbarung als der vollkommen wirksame, intensivierte Geist auf, der dem wachsenden Widerstand und der zunehmenden Finsternis nicht ausweicht, sondern ihnen mit überreicher Gegenwart begegnet. Weil der Geist in einer Stunde und vier Minuten der intensivierte Geist Gottes ist, wird er die sieben Geister genannt. Die sieben Geister sind zweifellos der Geist Gottes, weil sie in den Versen 4 und 5 beim dreieinen Gott genannt werden. Wir können die Bibel nicht mit unserem natürlichen, begrenzten Verstand verstehen. Nach unserem Denken bezeichnen die Worte sieben Geister sieben einzelne Geister. Aber das ist nicht gemeint. Die Zahl sieben bezieht sich hier nicht auf sieben verschiedene Geister, sondern auf den einen siebenfachen Geist. Dieses gesteigerte Wirken wird durch Bilder entfaltet. Vor dem Thron Gottes brennen sieben Feuerlampen, und es heißt, das sind die sieben Geister Gottes. Feuerlampen leuchten nicht nur, sie prüfen und läutern auch. Der Geist erhält, was verborgen ist, und ordnet, was sich dem Anspruch Gottes entzieht. Zugleich sieht Johannes ein Lamm. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, die über die ganze Erde hin ausgesandt sind. Hier werden die sieben Geister als Augen des Lammes bezeichnet. So wird deutlich, der Geist ist die Weise, in der Christus seine Gemeinde anschaut, sie durchdringt, sie tröstet und sie zugleich in das Licht Gottes stellt. Diese Augen sind nicht kaltkritische Blicke, sondern liebende, wachsame Aufmerksamkeit, sie sehen tiefer als unsere eigene Selbsteinschätzung und verlieren doch nie das Ziel, uns dem Lamm ähnlich zu machen. Diese sieben Augen stehen in Verbindung mit den Prophetenwörtern, in denen es heißt, diese sieben die Augen des Herrn, sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Der Geist bleibt nicht an einem heiligen Ort fixiert, sondern ist über die ganze Erde hin ausgesandt. Kein Kontinent, keine Stadt, keine Lebenswirklichkeit ist außerhalb dieser Aussendung. Wenn in den Sendschreiben wiederholt erklingt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wird deutlich, wie konkret dieses Wirken ist. Der Geist spricht hinein in Situationen der Lauheit, der Verfolgung, der Verirrung und der Treue. Er deckt auf, was krank macht, und hält zugleich die Verheißung bereit, vom Baum des Lebens, vom verborgenen Manna, von der weißen Steintafel mit dem neuen Namen. Intensive Überführung und zarte Ermutigung gehören untrennbar zusammen. Gerade in einer Zeit, die von Niedergang der Gemeinde und zunehmender Verwirrung geprägt ist, ist diese Sicht des siebenfachen Geistes tröstlich und zugleich wachmachend. Gott reagiert auf Dunkelheit nicht mit Rückzug, sondern mit Vertiefung seines Wirkens. Wo die Nacht dichter wird, scheint das Licht des Geistes konzentrierter, wo die Stimmen der Welt lauter werden, spricht der Geist deutlicher und konkreter. Diese Perspektive nimmt dem Gefühl der Ohnmacht den Stachel, die Welt mag unübersichtlich sein, aber der Geist Gottes hat nicht an Intensität verloren. Wer innerlich lernt, diesen siebenfach wirkenden Geist zu erwarten, entdeckt, dass er gerade in unsicheren Phasen neu leuchtet, neu spricht, neu stärkt und so Schritt um Schritt in das Licht des Throns hineinführt. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und aus dem Thron gehen Blitze und Stimmen und Donner hervor, und sieben Feuerlampen brennen vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Der siebenfache Geist in der Offenbarung macht Mut, das Wirken Gottes nicht auf ruhige, überschaubare Zeiten zu begrenzen. Wenn die Bilder der sieben Feuerlampen und der sieben Augen des Lammes ernst genommen werden, wird deutlich, Gott hat seine Gegenwart nicht reduziert, sondern vervielfältigt, gerade dort, wo seine Gemeinde angefochten ist. Daraus wächst eine leise, aber tragfähige Erwartung, auch in innerer Erschöpfung und äußerer Unsicherheit bleibt der Geist nicht distanziert, sondern sucht, berührt und erneuert. In dieser Gewissheit können selbst unbeantwortete Fragen im Licht stehen, und das Herz darf Schritt für Schritt entdecken, dass hinter jedem klärenden, korrigierenden und tröstenden Impuls ein und derselbe liebevolle Blick des Lammes steht. Der allumfassende Sohn, das A und O von Gottes Plan und unserem Leben. In der Offenbarung entfaltet sich der Sohn als der allumfassende Christus in einer Fülle von Titeln und Bildern. Gleich zu Beginn wird er vorgestellt als Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Als treuer Zeuge offenbart er Gott vollkommen, nicht nur durch Worte, sondern durch sein ganzes Leben, durch sein Sterben und seine Auferstehung. Als Erstgeborener der Toten ist er mehr als ein Einzelner, der den Tod überwunden hat, er ist der Anfang einer neuen Schöpfung, der Erste einer ganzen Schar von Menschen, die in seiner Auferstehung ein neues Leben empfangen. Und als Herrscher über die Könige der Erde steht er über allen politischen, kulturellen und geistigen Mächten, auch wenn diese Herrschaft jetzt vielfach im Verborgenen bleibt. Die Weltgeschichte ist damit nicht herrenlos, sie bewegt sich, bei aller Freiheit des Menschen, doch in einem Rahmen, den der Sohn trägt. Nachdem ich das Buch Offenbarung immer wieder studiert habe, habe ich entdeckt, dass es 26 Aspekte dessen enthält, was der Sohn ist. Da es 26 Buchstaben im Alphabet gibt, können wir sagen, dass Christus jeder Buchstabe von A bis Z ist. Er ist brauchbar, um jedes Wort zu bilden. Möchtest du das Wort Light bilden? Er ist L, I, G, H und T. Möchtest du das Wort Love bilden? Er ist L, O, V und E. Diese Herrlichkeit bleibt nicht abstrakt. Der Vers fährt fort, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden befreit hat. Der allumfassende Christus tritt nicht nur als kosmischer Herr auf, sondern als der, der sich persönlich verschenkt. Seine Liebe ist nicht eine allgemeine Zuneigung, sondern eine Liebe, die blutig geworden ist. Das geschlachtete Lamm im Zentrum des himmlischen Throns zeigt, der Weg zu Gottes Vollendung führt durch die Selbsthingabe des Sohnes. Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Jesus ist Löwe und Lamm zugleich, der starke Überwinder dem Feind gegenüber und das sanfte Opfer dem Vater und den Erlösten gegenüber. Sieg und Opfer, Macht und Zärtlichkeit, Herrschaft und Nähe fallen in ihm zusammen. Die Offenbarung führt diesen Reichtum in weiteren Bildern fort. Am Ende spricht der Sohn, ich bin das Alpha und das Omega. Der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Damit wird der Gedanke aufgegriffen, dass in Christus der gesamte Weg Gottes zusammenläuft. Er ist nicht nur Mittler eines Versöhnungsgeschehens, sondern Anfang, Inhalt und Ziel von Gottes Plan. Als die Wurzel und der Nachkomme Davids, der hell leuchtende Morgenstern, verbindet er Ursprung und Geschichte. Er ist der Ursprung der königlichen Linie Davids und zugleich der, der als Mensch in diese Linie hineingeboren wurde. Der Morgenstern geht auf, bevor der Tag anbricht, so erscheint Christus den wachenden Gläubigen, bevor seine Herrlichkeit als Sonne der Gerechtigkeit öffentlich in der Welt aufstrahlt. In der heiligen Stadt wiederum gilt, die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre Lampe ist das Lamm. Christus ist dort das unmittelbare, ungedrückte Leuchten Gottes für sein Volk. Auch das Bild der Braut führt in das Zentrum. Johannes sieht die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut bereit gemacht. Der allumfassende Sohn ist nicht nur König und Herr, sondern Bräutigam. Gottes ewiger Vorsatz zielt darauf, dass der Sohn eine Braut hat, die sein Wesen widerspiegelt, seine Liebe erwidert und in ewiger Gemeinschaft mit ihm lebt. Damit wird deutlich, am Ende stehen nicht Machtstrukturen, sondern Beziehung, im Mittelpunkt des Universums steht nicht ein abstraktes Gesetz, sondern eine Person, die liebt und geliebt wird. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden befreit hat. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Der allumfassende Sohn, den die Offenbarung zeigt, lädt dazu ein, das eigene Bild von Christus zu weiten. Er ist mehr als Helfer in Notlagen und mehr als Lehrer für moralische Fragen. Er ist der Erste und der Letzte über der Geschichte und zugleich der, der mit seinem Blut bis ins Innerste eines Menschen hineinreicht. Wer ihn so betrachtet, entdeckt, dass die großen Linien von Gottes Plan und die kleinen Details des Alltags in derselben Hand liegen. Das kann den Druck mindern, alles verstehen und kontrollieren zu müssen und zugleich die Sehnsucht wecken, ihn besser kennenzulernen, als treuen Zeugen in der Verwirrung, als Erstgeborenen der Toten in den eigenen Sterbeprozessen, als Herrscher über die Könige der Erde angesichts globaler Unsicherheit und als Bräutigam, der am Ende nichts anderes sucht als die liebevolle Gemeinschaft mit den Seinen. Dreieiner Gott, Vater, Sohn und Geist, wir beten dich an als den, der war und der ist und der kommt, als den Allmächtigen, der Anfang und Ende alles Guten ist. Danke, dass du dich in der Offenbarung nicht fern und unnahbar zeigst, sondern als der Vater, der Quelle aller Gnade und allen Friedens ist, als der Sohn, der für uns als Lamm geschlachtet und als Herrscher erhöht wurde, und als der siebenfache Geist, der heute in unsere Dunkelheit hineinleuchtet. Wo unsere Blickwinkel klein und unsere Herzen verunsichert sind, erfülle uns neu mit der Gewissheit, dass deine Augen auf uns ruhen und dass deine Hand Geschichte und persönliches Leben zugleich lenkt. Lass das Licht des Lammes in allen Bereichen scheinen, die noch von Angst, Schuld oder Hoffnungslosigkeit geprägt sind, und durchdringe uns mit deinem Leben, damit deine Herrlichkeit mehr und mehr sichtbar wird. Stärke in uns die Hoffnung auf den Morgenstern und die Freude auf den Tag, an dem du alles vollenden wirst. In dieser Hoffnung wollen wir dir vertrauen und aus deiner Gnade leben. Amen.